Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die erste Runde im Barbican Center in New York. Die erste Runde im Barbican Center in York bei den UK Championships ist gespielt. Wir haben einige kleinere Überraschungen erlebt, einige große Überraschungen. Wir haben allerdings vor allen Dingen tolle Snooker erlebt. Und so kann es weitergehen. Heute ist Ruhetag, morgen geht es dann mit der zweiten Runde weiter. Wie dieser Tag 3 der ersten Runde dann abgelaufen ist, das bespreche ich natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de wieder mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Ja, insgesamt kann man nicht unzufrieden sein, oder? Das war eine gute erste Runde.
Das war definitiv eine gute erste Runde. Wir haben ziemlich viele hochkarätige Matches gehabt. Wir haben einige Favoriten, die ausgestiegen sind, beziehungsweise ausgeschieden sind in dem Fall. Und wir haben auch viele Top-Spieler, die weiterhin dabei sind, ein bisschen kämpfen mussten. Und ja, vor allem aber auch einfach nur fantastische Snooker gesehen. Zum Teil ein Maximum Break, Centuries im Überfluss von einigen Spielern. Also ich glaube, alles in allem könnte man nicht wirklich unzufrieden sein. Vielleicht höchstens mit dem Abschneiden der deutschen Spieler.
Die deutschen Spieler, darüber sprechen wir gleich. Allerdings würde ich ganz gerne als erstes über die große Überraschung des gestrigen Tages sprechen. Und das, da kriegt dieser Fakt beziehungsweise die These von Sean Murphy, dass Amateurspieler nichts zu suchen haben bei den UK Championships, neue Nahrung, weil Neil Robertson, der so ein bisschen Sean Murphy auch zur Seite gesprungen ist bei dieser Diskussion, musste gestern gegen John Astley ran und verlor mit 2-6. Und man muss es am Ende sagen, er hat sehr verdient verloren gegen Astley.
Ja, diese bösen Amateure, ne? Die hier im Turnier rumschwirren und die Topspieler reihenweise ärgern, die natürlich absolut keine Chance gegen diese Amateure haben, weil die ja gar keinen Druck haben. Also man muss ehrlich zugeben, John Astley hat gestern tatsächlich so gespielt, als wenn er das Wort Druck im Prinzip nur im Zusammenhang mit Luftdruck kennt, weil das, was er da gestern gezeigt hat, war einfach nur sensationell. Tolle Bälle gelocht, tolle Breaks gespielt, Neil Robertson taktisch auch komplett dominiert, auf dem Stuhl quasi festgekettet, den Australier, oder beziehungsweise immer wieder dafür gesorgt, dass der Australier vor Probleme gestellt wird, wenn er an den Tisch kommt. Also Neil Robertson konnte quasi nur reagieren, statt zu agieren, und das ist immer im Snooker vor allem auch eine ungünstige Angelegenheit. Neil Robertson hat durchaus ganz ordentliche Ansätze gehabt, unter anderem ja auch ein Century, mit dem er zwischenzeitlich auf 2-4 verkürzt hatte, aber ansonsten hatte John Astley dieses Match komplett im Griff, sowohl vom Breakbuilding her als auch vom taktischen Bereich her, und insofern dann am Ende auch in der Höhe verdient mit 6-2 gewonnen. Richtig toller Sieg für ihn persönlich, er bezeichnet das ja dann auch als größten Sieg seiner Karriere. Weiß ich nicht, ob man das so sehen möchte. Auf jeden Fall gibt es dann natürlich dieser Amateurdiskussion ein Stück weit nochmal neues Futter, aber ich würde das jetzt tatsächlich nicht so ernst nehmen, weil, wie gesagt, es war ein fantastischer Tag für John Astley, und Neil Robertson, soweit ich es gestern mitbekommen habe, hat dieses Thema dann auch nicht nochmal angesprochen, großartig, war also im Gegenteil eher voll des Lobes ob der Leistung von John Astley, und das ist letztendlich dann auch das Wichtigere an der Stelle. Ja, absolut verdient und damit der Titelverteidiger in York ausgeschieden.
Und da möchte ich einmal noch gerade einhaken, weil gestern, was John Astley nach dem 2-4, als Neil Robertson einen Century Break gespielt hat von 124 und ich so gedacht habe, das könnte jetzt die Wende sein, wie John Astley dann mit einer 119 reagiert hat, das war ganz groß.
Ja, wie gesagt, er hat immer die passende Antwort parat gehabt auf das, was Neil Robertson irgendwie versuchte, und genau das ist es eigentlich, was man gegen einen Topspieler dann auch auf den Tisch bringen muss. Und was mich eher auch beeindruckt hat, war, er ist nicht irgendwann eingebrochen, so wie man das von anderen Spielern ja gekannt hat. Zum Beispiel Michael White, der dann irgendwann nachgelassen hat gegen Ronnie O'Sullivan am Tag zuvor, oder wie man das so häufig kennt, mal Michael Georgiou, der ziemlich gut begonnen hatte gegen John Higgins und dann stark nachgelassen hat. Nein, John Astley hat das durchgezogen, vom ersten bis zum letzten Frame, konzentriert gewesen, sein Spiel war da, hat das ein oder andere Mal natürlich auch Glück gehabt, Aber alles in allem war das einfach ein, ja, für ihn sicherlich perfektes Match und für Neil Robertson durchaus eine bittere und unglückliche Niederlage, hier so früh in der ersten Runde bei der UK Championship auszusteigen, wird sicherlich nicht eingeplant gewesen sein.
Speaking of bittere und unnötige Niederlagen, lass uns über die beiden deutschen Spieler sprechen, die gestern am Tisch waren. Und bittere und unnötige Niederlage, bittere Niederlage auf jeden Fall, war es für Simon Lichtenberg, der gegen Tianpeng Fei gestern rausgekommen war, ja, wie ein Wirbelwind, mit 13-0 schon in Führung gegangen war und dann auch später noch einen Century Break gespielt hat, aber insgesamt dann mit 5-6 verloren hat. Das war eine bittere Niederlage, ich glaube, das können wir so sagen.
Das war es definitiv und das könnte am Ende tatsächlich sich auch im Kampf um die Tourkarte bemerkbar machen, denn das sind 6.500 Pfund, die da jetzt mit einem Schlag nicht aufs Konto kommen, nicht in die Weltrangliste reinfließen und das könnte am Ende oder hätte am Ende vielleicht den Unterschied ausmachen können. Sehr bitter. Im gesamten Match hat Tianpeng Fei nicht ein einziges Mal vorne gelegen, aber er tut es eben am Ende mit 6-5 und das ist wirklich eine Niederlage. Ich weiß nicht, ob sie unnötig war, aber bitter war sie auf jeden Fall. Die ersten drei Frames waren perfektes Spiel von Simon Lichtenberg, taktisch klug, hohe Breaks gezeigt, Tianpeng Fei war da noch nicht wirklich am Tisch und dann kam das verdammte Mid-Session Interval, wenn man so möchte. Erst verliert Simon Lichtenberg den vierten Frame auf die Farben und dann kommt er aus dem Mid-Session Interval irgendwie nicht mehr mit dem Spielfluss raus, den er vor der Pause gehabt hat und Tianpeng Fei hat so Schritt für Schritt dieses Match dann übernommen. Erst zum 3-3 ausgeglichen, Simon ging dann zwar nochmal in Führung, aber jetzt ließ sich Tianpeng Fei dann nicht mehr abschütteln, auch nicht aus der Ruhe bringen von dieser tollen 111, die Simon da im 9. Frame gespielt hat, direkt aus dem ersten Einsteiger weg, eine 111, tolles Break. Tianpeng Fei schaffte dann mit einer 73 aus seiner dritten Chance, die er bekam in dem Frame, den Decider, nachdem Simon seine Möglichkeit da auch nur zu einer roten nutzen konnte, keine Stellung auf Farbe bekam. Ja, und im 11. Frame war es dann irgendwie auch leider eine etwas klare Angelegenheit. Simon hat da zu viele Bälle dann letztendlich verschossen, wollte es dann in dem Moment vielleicht auch so ein Stück weit erzwingen und hat dann mit den Fehlern Tianpeng Fei immer wieder die Chance gegeben, einzelne Rote mit Farben zu lochen oder halt noch ein paar mehr Punkte zu machen und damit Schritt für Schritt in Richtung Ziellinie zu kommen. Und das hat er dann am Ende auch geschafft. Toller Sieg natürlich für den Chinesen, aber sehr bittere Niederlage für Simon Lichtenberg, die dann natürlich nicht, sich nicht nur im Selbstvertrauen niederschlagen könnte, sondern wie gesagt auch am Ende der Saison im Hinblick auf die Weltrangliste, denn wie gesagt, es ging hier um entweder 0 Pfund, mit denen er jetzt rausgeht, oder 6.500 Pfund für den Einzug in die zweite Runde. Sehr bitter.
Die 6.500 Pfund für das Erreichen der zweiten Runde hat auch Lukas Kleckers verpasst. Er unterlag Martin O'Donnell. Da muss man allerdings auch sagen, Martin O'Donnell hat nicht schlecht gespielt gestern.
Nee, im Duell der Schnecken, in Anführungsstrichen, was mal vorsichtig ausdrücken, beide mit einer Stoßzeit von deutlich über 30 Sekunden, Lukas Kleckers sogar bei 35 Sekunden. Also die beiden haben sich vom Rhythmus da durchaus die Klinke in die Hand gegeben und das Match war zu Beginn eigentlich noch ziemlich offen. Lukas Kleckers hatte den Ausgleich geschafft, jeweils bis zum Mid-Session Interval. Martin O'Donnell da mit den etwas konstanteren Breaks, Lukas mit einer 69 erstmal für sich und dann nach dem Mid-Session Interval noch mit einer weiteren 60. Das waren die einzigen höheren Breaks vom Deutschen. Aber bis dahin war das eigentlich eine relativ ausgeglichene Geschichte. Und im Gegenteil, er lag ja sogar mit 3-2 zwischenzeitlich vorne. Aber danach lief es dann nur noch in eine Richtung. Lukas machte nicht mehr genug aus seinen Möglichkeiten und Martin O'Donnell wurde irgendwie von Frame zu Frame stärker, hatte man das Gefühl. Holte sich den 6. Frame auf die Farben und dann danach mit 3 höheren Breaks auch die letzten 3 Durchgänge relativ souverän. Vor allem der letzte Frame da bitter, den schnappte Martin O'Donnell Lukas Kleckers dann noch auf die Farben weg mit einer 50. Also das war am Ende dann leider eine etwas klarere Angelegenheit als jetzt im anderen Match, aber sicherlich auch eine Niederlage, die man dann verkraften kann, so wie Martin O'Donnell vor allem gegen Ende des Matches dann aufgetreten ist.
Also Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg beide ausgeschieden in dieser ersten Runde. Wir haben ein paar andere Ergebnisse. Stuart Bingham, der musste ganz, ganz doll kämpfen gegen Dean Young mit 6-5. Und Dean Young ist kein Amateur, er ist auf der Tour, aber das war eine ganz knappe Geschichte.
Ja, diese bösen Spieler in den unteren Rängen der Weltrangliste. Egal. Ja, Stuart Binger musste ganz schön kämpfen und das war eigentlich ziemlich unnötig, denn er hatte das Match sehr souverän im Griff zu Beginn des Matches, war mit 4:1 quasi in Führung gestürmt, in guter Stuart Binger-Manier mit drei höheren Breaks. Da lief bei Dean Young dann noch nicht so viel zusammen und der hatte sich dann im 6. Frame mit einer 87 irgendwie so ein bisschen freigespielt, hatte man das Gefühl. Danach tatsächlich die höheren Breaks und vor allem auch die bessere Chancenauswertung beim Schotten. Und auch wenn Stuart Bingham da nochmal mit einer 78 kurz vor der Ziellinie stand, nutzte er seine Möglichkeiten dann eben in den Frames 9 und 10 dann nicht mehr so souverän aus. Zwei weitere höhere Breaks und schon stand man in einem Decider, den Stuart Bingham, glaube ich, nicht eingeplant hatte gegen Dean Young. Aber der zeigt eben, dass er sich nicht umsonst hier die Tourkarte geholt hat. Und auch der 11. Frame war tatsächlich relativ knapp, wurde erst auf die Farben entschieden. Stuart Bingham hat da seine Erfahrung dann aber ein Stück weit ausgespielt und konnte das Match dann am Ende des Tages noch irgendwie retten. Und das ist letztendlich auch, was zählt, denn häufig bei diesen Triple Crown Events geht es einfach erstmal nur darum, die erste Runde zu überstehen. Und dann ab der zweiten Runde sollte man dann vernünftig angreifen und dann hat man sich hoffentlich ein Stück weit eingespielt, wenn man denn nicht ausgeschieden ist, so wie Neil Robertson.
Neil Robertson ist ausgeschieden, Stuart Bingham ist nicht ausgeschieden. Weiter ist auch zum Beispiel Mark Allen, der ist angetreten und hat gegen Michael Judge gespielt. 6:2 hat er gewonnen. Das war eine mutmachende Veranstaltung, die Mark Allen da gestern abgeliefert hat.
Ja, aber er hat gebraucht, um ins Match reinzufinden, muss man klar so sagen. Also Michael Judge war vor allem zu Beginn des Matches eigentlich der bessere Spieler, hätte auch den ersten Frame schon gewinnen können. Den holte sich Mark Allen dann noch auf die Farben. Danach war Michael Judge deutlich mehr am Drücker, holte sich die nächsten zwei Frames und hätte auch den 4. Frame durchaus wieder gewinnen können. Auch den verlor er noch auf die Farben. Mark Allen musste sich seine zwei Frames, die er vor dem Mid-Session-Interval bekam, also hart erkämpfen. Also eigentlich das 2:2 an dieser Stelle ein bisschen glücklich durchaus für den Nordiren. Aber wie es so oft nach einem Mid-Session-Interval ist, läuft es danach entweder für den einen schlechter oder für den anderen besser. Und so war es für Mark Allen dann danach eine relativ klare Geschichte. Und gegen Ende des Matches war er dann auch sehr souverän unterwegs, spielte dann noch drei höhere Breaks und zieht so sehr souverän in die nächste Runde ein und ist sicherlich in der aktuellen Form auch ein Kandidat hier, vielleicht nicht für den Titel, aber zumindest für die letzten Runden des Turniers, wenn er seinen Kopf denn genug abschalten kann von den privaten Problemen. Schrägstrich, die Frage ja weiterhin dann im Raum steht, wie viel er von dem Preisgeld sehen würde, wenn er denn hier weit kommt.
Hossein Bafai gewinnt gegen Pang Yung-Shu mit 6:4, auch Michael Holt gegen Zach Surety mit dem gleichen Ergebnis erfolgreich. Ben Woolaston, auch der gewinnt mit 6:4 gegen Rory McLeod. Einer der Favoriten, der hier ausgeschieden ist, ist Ryan Day. 3:6 gegen Peter Lyons. Für Ryan Day läuft es so gar nicht in dieser Saison.
Ja, ich finde es lustig, dass du ihn als Favoriten bezeichnest.
Ja.
Es mutet bei Ryan Day sehr merkwürdig an. Ich weiß, er war beim Champion of Champions dabei, weil er das Shootout aus dem Nichts gewonnen hat. Aber abgesehen davon läuft es im Jahr 2021 für Ryan Day weiterhin nicht wirklich gut. Konstant keine guten Ergebnisse, die er da zustande bringt. Mal ab und zu ein paar Siege, das war's dann aber auch. Und gegen Peter Lyons darf man verlieren. Aber ist dann die Frage, ob man es wirklich sollte, gerade bei der UK Championship in der ersten Runde. Sind es genau solche Matches dann eigentlich auch irgendwie, die man gewinnen müsste? Am Ende ist es ein 6:3 Sieg für Peter Lyons, der auch ein Century einarbeitete. Gegen Ende des Matches wurde das dann vor allem auch zerfahrener und umkämpfter. Und so muss sich hier Ryan Day ein bisschen mal wieder fragen, warum er früh ausscheidet, was da eigentlich los ist mit seinem Spiel, warum er das verdammt nochmal nicht konstant auf den Tisch bringt. Aber ich glaube, wer Ryan Day-Fan ist, der ist da auch inzwischen hart im Nehmen.
Eine Überraschung schaffte auch Andy Hicks. Früher in den 90ern bzw. in den Nullerjahren war er mal relativ erfolgreicher Profi, ist dann von der Tour runtergefallen, kam dann jetzt wieder und hat gegen Liang Wenbo in einem wirklich spannenden Match, ich habe sehr viel davon gesehen, hat er mit 6:5 gewonnen. Es war vielleicht nicht das allerhochklassigste Match. Liang Wenbo hat am Anfang sehr viele Fehler gemacht, die Andy Hicks dann auch ausgenutzt hat. Aber nervenstark bei 5:5 mit einer 135er, ich glaube sogar Total Clearance, hat er dann diesen letzten Frame gewonnen und ist in die nächste Runde eingezogen. Größter Erfolg für Andy Hicks seit längerer Zeit, glaube ich.
Ja, der spielt durchaus sehr konstant gut mit auf der Main Tour. Inzwischen sorgt er an der einen oder anderen Stelle tatsächlich für etwas Upset-Ergebnisse, wie die Briten sagen würde. Also Liang Wenbo war zwischenzeitlich mal der bessere Spieler, nur um dann das Match wieder aus der Hand zu geben, als es in Richtung Entscheidung ging. Zu Beginn war Andy Hicks der bessere, dann bekam Liang Wenbo die deutlich bessere Phase, spielte dann auch hohe Breaks am laufenden Band, drehte so das Match zu seinen Gunsten, war dann mit 5-3 in Führung und dann holt sich Andy Hicks einen sehr umkämpften 9. Frame und gewinnt dann auch den 10. relativ klar und schwupps muss das Match erstmal abgebrochen werden und die beiden kehrten dann spät am Abend zurück. Und was macht Liang Wenbo da? Keinen einzigen Ball lochen, denn Andy Hicks nimmt ihn mit einer 135er Total Clearance hier komplett aus dem Frame und damit auch aus dem Turnier. Also toller Sieg für Andy Hicks, den man dann so auch erstmal tatsächlich auf den Punkt bringen muss, wenn das Match abgebrochen und am späten Abend dann erstmal wieder gestartet wird. Also Hut ab, tolle Leistung.
Jimmy White, da müssen wir auch nochmal gerade drüber sprechen, hat gestern gegen Ali Carter gespielt und was ich an Jimmy White nach wie vor bewundere, ist, er ist vielleicht nicht mehr ganz konkurrenzfähig und er hat auch gestern gegen Ali Carter, der nicht sein bestes Snooker spielen musste, mit 6-3 verloren, aber wenn er am Tisch steht, dann hat er nach wie vor den Swag, das finde ich super.
ja, es ist irgendwie, also er ist ja auch ein unfassbarer Publikumsliebling. Also ich meine, wenn Jimmy White in die Arena läuft, dann kriegt er immer noch einen tosenden Applaus und das absolut verdient. Und er hat das Match ja auch zu Beginn noch relativ offen halten können. Lag nur mit 2-3 hinten. Ali Carters Gesicht war herrlich, als er den 5. Frame auf Schwarz mal wieder verloren hat. Wie Ali Carter das eben nun mal kann, einen bösen Blick irgendjemandem zuwerfen. Und das nach der 134er Total Clearance, die er im Frame zuvor gespielt hat. Also das war sehr herrlich anzusehen. Aber Jimmy White müsste diese Sachen natürlich öfter hinkriegen. Da sind wir halt wieder beim Thema Stephen Hendry, Jimmy White. Wie konkurrenzfähig sind die noch? Wie gut spielen die noch mit? Aber was man bei Jimmy White halt eben auch merkt, ist, dass er noch unfassbar viel Lust hat, auch am Snookertisch zu stehen und die Gegner noch so ein bisschen zu ärgern. Also dem geht es, glaube ich, gar nicht mehr so unbedingt darum, jetzt hier irgendwie um Titel mitzuspielen oder großartig viele Siege zu feiern, sondern der will einfach noch ein bisschen Spaß haben. Auf der Tour will mal ab und zu den einen oder anderen Gegner ärgern und dann eben auch nochmal so für ein bisschen gute Momente sorgen. Und das schafft er im Moment mit ein paar Frames an der einen oder anderen Stelle, aber eben halt auch zu selten dann mal mit dem einen oder anderen Sieg.
Ein paar Ergebnisse haben wir noch. Yan Bingtao gewann gegen Ang Yong-Yi mit 6-0. Zhao Shintong gegen Yuan Zijun mit 6-4. Und Joe Perry gegen Fraser Patrick war sehr souverän mit 6-1. Auch Martin Gould gegen Barry Pinches mit 6-1 erfolgreich. Das war die erste Runde. Heute ist Ruhetag. Diesen kleinen Luxus gönnen sich die UK Championships immer so ein bisschen. Morgen geht es dann weiter. Und morgen geht es dann auch weiter, unter anderem mit Ronnie O'Sullivan, der dann ja so ein bisschen dann auch die zweite Runde eröffnet.
Genau, gegen Robbie Williams um 14 Uhr gleich in der ersten Session dann wird es losgehen. Ja, dieser Ruhetag heute ist immer so ein bisschen antiklimaktisch. Der zerstört eigentlich so den Turnierrhythmus. Wird immer gesagt, ist für die BBC, die dann ihre Sachen da aufbaut am heutigen Tag und ab morgen geht's dann eben auch bei der BBC dann für die UK Championship los. Interessante Matches. Ich bin sehr gespannt am Nachmittag, wie Jack Lisowski mit dem Rhythmus von Martin O'Donnell klarkommt. Das könnte durchaus schwierig werden für den guten Jack, der ja nicht unbedingt der beste Safe-Spieler oder beste taktische Spieler ist, auch wenn er sich da verbessert hat. Und am Abend dann auch sehr interessant, Alexander Osenbacher aus deutschsprachiger Sicht am Start gegen David Gilbert, John Higgins gegen Sunny Akani. Also durchaus interessante Matches hier dann auch gleich für den ersten Tag der zweiten Runde.
Und darüber werden wir dann ab dem Sonntag sprechen und wir werden die kompletten UK Championships dann hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de begleiten.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.